im Raum 4 auf den Chemnitzer Linux-Tagen 2023. Heute ist Thomas Merkel da und er wird uns was über Package Source erklären. Ich kenne Package Source nicht, deshalb bin ich hier. Und besten Dank.
Vielen Dank. Ja, wie schon gesagt, ich bin Thomas. Ich erzähle euch heute ein bisschen was über Package Source. Also der Vortrag ist etwas rudimentär gehalten. Also wenn jetzt Leute hier schon ganz tiefe Package-Source-Erfahrungen haben, dann nachher einfach kurz beim Illumos-Stand vorbeikommen, dann können wir das dann nachher auch nochmal im Detail besprechen. Aber ich bin sonst auch immer relativ schnell mit meinen Slides. Falls irgendwelche Fragen sind, dann einfach kurz schreien. Oder wenn ich irgendwo viel zu schnell bin, dann auch Bescheid sagen. Oder wenn irgendwelche tiefere gehenden Fragen sind. Ich denke mal, wir werden schon genug Zeit finden, um alles mal so ein bisschen durchzusprechen. Genau, wie gehen wir heute vor? Wo fangen wir an? Also erstmal so nachher gleich mal ein bisschen was über mich. Dann, was ist eigentlich so Package Source? Was ist der Unterschied zwischen Binär- und Quellpaketen quasi? Und wie funktioniert das Ganze überhaupt? Also wie kann ich mit Package Source arbeiten? Wie kann ich einmal quasi Binärpakete verwenden, die vorher schon da sind, von irgendwem anders gebaut? Wie kann ich Quellpakete verwenden und das selber bauen? Und dann geht es noch ein bisschen in die Richtung, wie kann ich eigentlich selber in Package Source mitmachen? Wie kann ich quasi ein Rezept, sage ich mal so, bauen, um quasi ein eigenes Paket in Package Source hinzuzufügen? Und ja, eben wie kann ich nachher dann sogar selber contributen und mitmachen? Und daher auch noch so zwischendrin, kurz vor den Fragen, erzähle ich auch noch ein bisschen, warum ich Package Source persönlich super cool finde. Ich hoffe, das kommt aber vielleicht auch im Vortrag so ein bisschen rüber. Genau. Ich bin Server Ninja bei Skylime. Das Schöne ist, wenn man eine eigene Firma hat, dann kann man sich seine Titel selber aussuchen. Von dem her ist das immer ganz gut. Ich mache so Unix, also Illumos und BSD und Linux Consultant seit circa 15 Jahren. Wir betreiben selber mit SmartOS quasi eine Cloud-Lösung unter einer, ja, und früher quasi in Richtung Webhosting, jetzt geht es so ein bisschen natürlich mehr in Richtung Cloud mit einzelnen Services. Mein eigener Fokus liegt aktuell so als Infrastructure as Code und so ein bisschen die klassische Systemadministration genauso noch. Ich bin seit 2017 NetBSD-Entwickler, eben hauptsächlich mit dem Fokus auf Package Source, weil ich natürlich auch aus der Illumos-Richtung komme. Und seit 2018 bin ich quasi noch im Package Source Security-Bereich, wo wir versuchen, quasi so die Vulnerabilities-Listen zumindest mal zu pflegen und zu schauen, wie schnell wir Sachen backporten können, um ja, die Vulnerabilities natürlich so gering wie möglich zu halten. So, was ist eigentlich Package Source? Package Source selbst ist quasi ein Framework zum Bauen, Installieren und Verwalten von Softwarepaketen. Und das wurde ursprünglich quasi mal gebaut oder kommt so ein bisschen aus der FreeBSD-Richtung, aus den FreeBSD-Ports. Und circa ja, 97 wurde das quasi mit dem Hauptfokus auf NetBSD portiert. Und erst dann über, also wer so ein bisschen den NetBSD-Hintergrund vielleicht kennt, also das Ziel des NetBSDs oder von NetBSD selbst ist natürlich, dass es überall läuft, also auf unterschiedlichsten Architekturen, auf von VEX bis AIX bis weiß ich, oder also von PowerPC bis auf einem ARM oder wo auch immer. Und da war quasi dann auch die ja, Portabilität relativ wichtig. Package Source selbst unterstützt quasi Pakete aus ja, Quellcode und nachher dann auch die Möglichkeit, quasi Binary-Pakete zu verwalten und zu installieren. Das Ganze basiert, so ganz grob gesagt, auf BSD-Makefiles. Aktueller Stand, ja, ungefähr jetzt gestern, haben wir 23.000 Pakete in 45 Kategorien und zusätzlich ca. 6.100 Pakete in einem Work-in-Progress-Branch sozusagen, wo die Möglichkeit besteht, dass die dann irgendwann in den Haupttree rüberwandern. Wie gesagt, der Fokus liegt auf NetBSD, Solaris, SmartOS und Illumos, Linux und macOS. Aber Package Source selbst unterstützt quasi 20 Unix-UIDE-Betriebssysteme. und mehr als 15 verschiedene Architekturen. Also man sieht es ja so ein bisschen auch im Bild, wo ich das so ein bisschen so ganz grob so ein bisschen dargestellt habe. Also der Vorteil ist eigentlich wirklich, dass ich sagen kann, ich kann Package Source eigentlich überall benutzen. Ich kann das auf meinem Laptop quasi verwenden, genauso auch auf meinem Linux-Server, genauso auf meinem NetBSD-Server oder auch unter SmartOS kann ich genauso Package Source einsetzen. Heben nochmal so ein bisschen zum Vorteil. Also ganz klar, es ist eine Paketverwaltung. Also zum Glück haben wir Dependency Management, also wie ja, hoffentlich fast jede Paketverwaltung inzwischen hat. Ein ganz großer Vorteil von Package Source ist noch quasi, ich habe die Möglichkeit, quasi eine unprivileged Installation zu machen. Das heißt, ich kann quasi als regulärer User mir meinen Package Source bootstrappen und installieren und brauche dafür keine Root-Rechte, solange ich dementsprechend natürlich einen Compiler und so weiter schon da habe. Und das bietet dann, sage ich mal, vielleicht so ein bisschen den Vorteil im Uni-Segment, falls man irgendwo SSH auf einem Server hat von der Uni und aber irgendwelche Pakete einem fehlen und man zumindest mal die Sachen selber kompilieren könnte, kann man sich quasi in sein Home auch einen Package Source bootstrappen und dementsprechend dann natürlich die Pakete bauen, die man da entsprechend braucht und in den eigenen, in die eigene Verzeichnisstruktur quasi dann dadurch auch ablegen. Wir unterstützen verschiedene Compiler, also vom Native CC zum GCC, zu CLang, DistCC und CC Cache, um das Ganze quasi auch so ein bisschen zu verteilen. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und wie gesagt, der Riesenvorteil ist einfach, ich kann es auf allen Systemen verwenden, von meinem Laptop bis zu meinem Server und habe quasi überall die gleichen Rezepte, die gleichen Befehle, muss mir jetzt hier nicht irgendwie 5 verschiedene Paketverwaltungstools im Detail anschauen, wie RPM das macht, wie apt-get das macht und weiß ich nicht was alles, sondern ich kann mich halt für einen entscheiden und kann das überall so ein bisschen durchziehen. Wir haben auch die Möglichkeit, quasi andere Paketmanager zu integrieren, also zum Beispiel von Python und Rust und Go. Wir haben dementsprechend auch Pakete im Package Source Tree, also Python-Pakete im Package Source Tree oder Rust-Pakete. Und dementsprechend da auch das Dependency Handling dafür. Das könnte noch ein bisschen besser sein, aber so insgesamt funktioniert das eigentlich schon mal ganz gut. So, dann mal noch so die Vor- und Nachteile der Binär- und Quellpakete. Also bei Binary-Pakete, logischerweise installiere ich mir irgendwelche Binary-Pakete. Das geht dementsprechend natürlich schnell. Ich habe einen sehr geringen Konfigurationsaufwand, auch von Package Source selber her. Der Nachteil ist natürlich, ich habe wenig Möglichkeiten, irgendwas zu individualisieren. Also wenn ich eigene CompileFlex irgendwie eigentlich haben möchte oder eigene Optionen, dann habe ich dazu natürlich keine Möglichkeit oder den Pfad anzupassen, wohin das Ganze installiert wird, habe ich in der Regel eigentlich auch nicht. Und ich bin natürlich abhängig von demjenigen, der mir die Binary-Pakete zur Verfügung stellt. Der Vorteil bei den Quellpaketen ist natürlich, ich kann machen, wie ich möchte. Ich kann meine CompileFlex setzen, wie ich möchte, beziehungsweise im Package Source die Optionen dementsprechend setzen, wie ich möchte. Ich kann mir eigene Pfade setzen, wo ich die Binary-Pakete nachher installiere. Quasi zum Beispiel auch 2 Trees oder 2 Package Source-Installationen auf einem System zu haben in natürlich unterschiedlichen Pfaden. Der Nachteil ist natürlich, es dauert, also benötigt Zeit. Ich muss natürlich die Pakete kompilieren. Das braucht natürlich ein bisschen. Und gegebenenfalls habe ich natürlich auch einen Konfigurationsaufwand, weil ich irgendwelche Optionen für mich setzen möchte oder halt irgendwelche Änderungen vornehmen möchte. Es gibt offizielle Binary-Pakete, einmal von der NetBSD Foundation, für NetBSD dementsprechend natürlich. Und wir haben aber auch Community-Pakete, die unterschiedliche Firmen oder unterschiedliche Leute quasi zur Verfügung stellen. Wir haben mit MNX, das ist eine Firma aus den USA, die haben das SmartOS, also Illumos SmartOS Branding gekauft und den Triton Data Center, also für Illumos selber. Und die haben quasi sogar jemand angestellt, wo Vollzeit an Package Source arbeitet und dementsprechend Binary-Pakete bereitstellt für Illumos und sogar auch für macOS und NetBSD in dem Zuge auch gleich mit. Es gibt dann eben auch sogar Leute, die bieten Pakete an für Slackware zum Beispiel und es gibt dann auch noch sicher noch ein paar mehr, da kann man, ja, sag ich mal, auf der Package-Source-Seite gibt es auch eine kleine Liste, die man dann nochmal im Detail anschauen kann. Ich habe jetzt mal das Wichtigste so rausgepackt. Was ich selber auch nutze, ist natürlich die Pakete für Illumos und für macOS. Und bei NetBeast, die baue ich sie eigentlich hauptsächlich selber. So, wie gehe ich eigentlich erstmal vor, wenn ich jetzt so Binary-Pakete, ja, installieren möchte? Ich muss mir einmal quasi einen, ja, so ein Bootstrap-Kit runterladen, wo natürlich schon ein paar vorkompilierte Sachen drin sind, und das entsprechend, ja, in mein System entpacken. Ich habe jetzt hier als Beispiel, ja, ist ein SmartOS, also ich mache sehr viel SmartOS, deswegen dementsprechend natürlich hier jetzt auch ein bisschen SmartOS. Ich lade mir quasi einmal das Bootstrap-Kit runter. Auf der Seite findet sich dementsprechend natürlich auch der Hash, um das Ganze natürlich zu überprüfen, und entpacke mir das quasi in mein Root-File-System. In dem Fall ist quasi das Bootstrap-Kit, legt sich nachher selber unter opt-local, und das ist nachher dann auch eigentlich mein Pfad, dass ich dementsprechend anpassen muss. Also eigentlich der Schritt ist erstmal relativ easy. Gerade wenn ich Binary-Pakete habe, habe ich das, ja, ich will jetzt nicht sagen in 5 Sekunden erledigt, aber so ungefähr ist das Ganze relativ schnell entpackt. Natürlich muss ich mir meinen Pfad anpassen, also einmal für die eigentliche Path-Variable, und wenn ich die Man-Pages aus Package Source für meine Pakete natürlich haben will, auch die Man-Path-Variable. Und naja, ganz clever ist natürlich dann noch, wenn ich das in mein .profile, bash-rc oder welche Shell ich auch immer habe, natürlich mit eintrage, damit ich da erstmal, ja, soweit keinen Stress habe. Durch dieses Bootstrap-Kit, wie gesagt, habe ich schon ein paar vorkompilierte Pakete, die quasi da drin schon entpackt werden, damit ich quasi mit Package Source direkt arbeiten kann. Das ist quasi einmal die PKG-Admin-Utilities, wo ich das PKG-Add habe, um ein Paket einfach zu installieren. Und dem könnte ich jetzt auch eine URL übergeben, wo quasi dieses Target-Z, das Binary-Paket, runtergeladen wird und entpackt wird. Oder es wird quasi das Aktuelle genommen, was aus dem Bootstrap-Kit quasi kommt. In dem Bootstrap-Kit ist quasi auch eine Konfigurationsdatei drin, wo steht, wo das Ganze da entsprechend die Pakete runterladen soll. PKG-In ist quasi ein anderes Tool, das quasi auch mit dabei ist. Das ist ein bisschen umfangreicher und bietet deutlich mehr Möglichkeiten. Ist eigentlich so der gängige Weg, um, ja, mit Binärpaketen umzugehen. Ich habe die Möglichkeit, diese zu suchen. Ich habe die Möglichkeit, diese zu installieren, deinstallieren und vieles mehr. Und das, ja, bietet eigentlich so den üblichen Funktionsumfang, wenn ich mit Binärpaketen irgendwas machen will. Also wenn ich die irgendwie bei mir halt auf der Platte haben möchte. In dem Fall, wie gesagt, das ist super easy. Da kann eigentlich jeder sofort starten. Jetzt geht es weiter. Wie mache ich das Ganze eigentlich? Oder wie funktioniert das Ganze, wenn ich jetzt, ja, Quellpakete verwenden will? Wir kommen ja hier jetzt aus der NetBeast-Geschichte, also wir verwenden noch CVS, falls es noch Leute gibt, denen das was sagt. genau, also es gibt einmal die Möglichkeit, den Package Source Tree quasi mit CVS auszuchecken. Das ist quasi auch der Hauptzweig, wo quasi dran gearbeitet wird. Wir haben aber auch einen Mirror auf GitHub, manchmal hakt er ein bisschen, dann ist er vielleicht einen halben Tag out of sync. Der Hintergrund ist die Migration oder die Möglichkeit, quasi von CVS zu Git zu kommen, läuft dann nachher noch über Mercurial, und dann wird das Ganze quasi konvertiert, weil es quasi anders gar nicht funktioniert. Und da gibt es ab und zu natürlich mal Probleme. Also wie gesagt, entweder CVS verwenden oder Git. Eigentlich kriegt man damit schon den üblichen Tree relativ schnell. Wir sehen jetzt hier mal so eine Verzeichnisstruktur von diesem, ja, Package Source Tree. Der erste Ordner ist quasi, ja, die Kategorie, und der zweite Ordner ist der Paketname. Und dann habe ich quasi in dem Paket selber einen Makefile, wo beschreibt, wie das Paket nachher gebaut werden soll. Ich habe einen Description-File, wo beschrieben wird, wie das Paket heißt, was es kann. Und ich habe einen plist-File, wo drin steht, welche Dateien werden nachher installiert. Also hier bin 9e zum Beispiel oder sowas. Und ich habe das dist-info, den dist-info-Ordner, wo quasi die Hash-Summen des Source quasi hinterlegt ist, damit man logischerweise nicht einfach irgendwas nachher aus dem Internet runterlädt, sondern das dementsprechend natürlich überprüft werden kann. Das Ganze, es gibt dann noch ein paar mehr Dateien, die da nachher noch mit drin liegen. Das kann ich nachher noch im Detail noch ein bisschen zeigen. Dadurch, dass Package Source natürlich versucht, auch sehr viele unterschiedliche Architekturen zu unterstützen und die Software auch überall zu bauen und wir unterschiedliche Betriebssysteme noch dazu haben, haben wir einen großen Berg an Patch-Sets für die unterschiedlichen Pakete. Es wird versucht, sehr, sehr viel quasi auch abzustreamen, aber der ein oder andere kennt das, das dauert halt einfach manchmal ein bisschen länger und man will vielleicht das Paket dann doch schon vorher haben und dementsprechend gibt es da relativ viel Patches. Ich habe dann auch in jedem Ordner, in jeder Kategorie und auch übergeordnet auch wieder einen Make-File, wo ich zumindest mal auch die Möglichkeit habe, dort Make zu schreiben und ich baue alle Pakete, die quasi in der Kategorie drin sind, falls ich das möchte. Dann wie gesagt, jetzt muss ich das Ganze selber bootstrappen, habe quasi kein Bootstrap-Kit mehr. Dementsprechend wechsle ich in das Verzeichnis von meinem Package-Source-Tree. Da gibt es einen Ordner, der heißt Bootstrap. Und da habe ich einen Shell-Skript, das quasi den Bootstrap-Prozess nachher dementsprechend ausführt. Nur mal ein kleiner Auszug quasi an den Optionen, die ich habe. Ich kann quasi den Compiler setzen, falls ich irgendeinen speziellen Compiler habe, den er vielleicht nicht automatisch erkennt, den ich dafür verwenden möchte. Ich kann die Architektur angeben, falls die eben auch selbst nicht erkannt wird. Oder ich vielleicht sogar versuchen möchte, bestimmte Sachen cross zu compilen, die Make-Jobs. Und das MK-Fragment bietet quasi die Möglichkeit, vorab eine Konfigurationsdatei dem Bootstrap-Kit schon zu geben, wo ich bestimmte Sachen vorab schon unabhängig der Parameter quasi konfigurieren kann. Das wirklich Interessante, der interessante Teil ist quasi der Unprivileged-Teil. Wie gesagt, da habe ich die Möglichkeit, das einfach in meinem Home als regulärer User zu bootstrappen und dann eben den Tree auch lokal als einen Benutzer zu verwenden, ohne irgendwelche Root-Rechte oder sonst irgendwas. Mit den var base und workdir kann ich quasi auch noch zusätzlich dann Pfade angeben, wo das Ganze gebaut oder hingelegt werden soll und eben dementsprechend eben in meinem Home zum Beispiel unter im tilde pkg kann ich mein Package Source Tree zum Beispiel dann haben. Wenn ich das Ganze dann mit den entsprechenden Parametern ausgeführt habe, dann kompiliert das. Das machen wir jetzt nicht, weil das dauert natürlich eine Weile. Sonst haben wir nachher vielleicht doch nicht mehr genug Zeit. Am Ende sieht das Ganze dann quasi so aus. Es gibt dann nochmal eine kleine Zusammenfassung aus. Sag dir nochmal, schön, dass du Package Source verwendest. Und wie ich vorher auch schon gesagt habe, wichtig ist halt, dass ich natürlich meine Path-Variable anpasse, den Man-Path, wenn ich den entsprechend haben will. Und wo quasi meine MK-Config-Datei liegt. Ich gehe nachher in die Config-Datei noch ein bisschen genauer ein. Dort habe ich quasi unterschiedliche Möglichkeiten, bestimmte Punkte für Pakete zu setzen, welche Optionen möchte ich haben, andere Pfade nochmal anzugeben und oder mit wie viel Jobs ich irgendwas kompiliert haben möchte. Ja?
Ist es möglich, diese Pakete cross zu kompilieren? Wir haben zum Beispiel in den FreeBSD-Ports regelmäßig das Problem, dass es Pakete gibt, die nicht nativ auf zu einer Split-Plattform kompilieren, weil der Adressraum des Compilers erschöpft ist.
Ja, da habe ich die Möglichkeit, wie vorher schon gesagt, ich kann die Architektur auch angeben und dementsprechend einen anderen Compiler und kann dann auch schon entsprechend Sachen cross-compilen, wie ich das dann auch entsprechen möchte.
Ja. Aber was ist mit Paketen, die schwer zu cross-compilen sind?
Wir werden sicher irgendwelche Pakete immer haben, die wir nicht cross-compilen können. Da muss man sich halt dann eventuell sich das genauer anschauen und vielleicht auch entsprechende Patch-Sets oder Patches halt bereitstellen und die dann entsprechend in dem Patches-Ordner halt ablegen. Und dann vor dem Compile-Schritt werden natürlich die Patches applied an den Source und dann klappt es vielleicht. das ist dann immer so eine große Sache. Ja. Mit dem Cross-Compilen ist es eh immer immer ein bisschen tricky. Ja. Genau, wie ich gerade schon erwähnt habe, die Pfadvariable wieder mal anpassen. Das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gehört und vielleicht eben auch in seine Profile eintragen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu diese Konfigurationsoptionen. wie ich schon gesagt habe, wenn ich was vom Source Tree nachher baue oder ja, die Pakete quasi selber kompiliere, habe ich die Möglichkeit, Optionen zu setzen, entsprechende Compile-Flex vielleicht auch. Die werden zum großen Teil ja, abstrahiert in ja, PKG-Options. Und hier jetzt mal nur so als Beispiel. Also ich setze halt eine Variable für PKG-Developer. Das bietet mir jetzt als Entwickler quasi die Möglichkeit, wenn ich was baue, kriege ich ein paar mehr Details, auch gerade wenn ich irgendwelche Linting-Geschichten mir anschauen möchte. Ich möchte auch Pakete bauen, die vielleicht quasi vulnerable sind, also die irgendwelche ja, Sicherheitslücken haben, weil naja, dummerweise dauert das doch immer meistens relativ lange, bis sowas auch upstream oder irgendwo gefixt ist. Und vielleicht möchte ich dann trotzdem das Paket schon mal haben. Entsprechend halt ja, diese Workdo und Packages und Diste, das sind Sachen, die werden automatisch gesetzt beim Bootstrappen, kann ich aber halt entsprechend in der MK-Conf auch überschreiben. Workdo ist dort, wo nachher das Paket nachher einmal kompiliert wird. Packages sind nachher, wo die Binary-Pakete hinfallen, sozusagen, die ich installieren will. Und Dist weiß, wie der Name schon sagt, sind die Sources, die runtergeladen werden. Und nur, dass ich halt quasi sagen kann, wo die abgelegt werden. Dann habe ich die Möglichkeit, quasi Default-Optionen, also Versionen zu setzen. In dem üblichen Package-Source-Tree sind natürlich schon welche gesetzt. Ich kann die aber auch in meiner Config überschreiben. Zum Beispiel kann ich sagen, ich möchte jetzt ja, standardmäßig für alle Python-Pakete und wenn ich irgendwas mit Python mache, die ja, Default-Version auf 3.10 setzen. Ich möchte gern mein Emacs soll der Emacs mit der Version 28 sein. Bei Emacs ist das Ganze auch ein bisschen spezieller, weil wir natürlich auch die alten Versionen noch zusätzlich mit drin haben. Die sind dann unter Emacs 21 oder sowas noch zu finden. Und dann setze ich vielleicht noch ja, für den Emacs noch bestimmte Optionen. Ich hätte ihn gern ja, mit NextStep, ich hätte ihn gern ja, mit dem JSON, mit XML und weiß ich nicht was, aber vielleicht ohne GTK3 und ohne Debus oder sowas. Und das kann ich dementsprechend natürlich in die Konfiguration packen. Wir haben das ja vorher auch schon ein bisschen so in dem Tree gesehen, wie quasi so ein, ja, so ein Paket nachher oder so eine Beschreibung nachher ausschaut. Ich habe da, ja, das Wichtigste ist, wie gesagt, das Makefile, wo quasi nachher beschrieben wird, wie das Ganze gebaut wird. Das schauen wir uns nachher auch dann gleich nochmal an. Wenn ich jetzt was bauen will, dann wechsle ich einfach in den Ordner. Schreibe bmake install unter netbsd muss ich nur make install schreiben, also es ist quasi sonst aber üblich, dass es quasi bmake heißt für das bsd make, damit das quasi sicher ist, dass das auch verwendet wird. Dann in, ja, als Beispiel jetzt beim Nginx habe ich eben auch Patches, da ist dann noch ein Patches-Ordner, ich habe noch einen Files-Ordner, der kann dann auch nochmal Dateien enthalten, die zusätzlich installiert werden oder die zusätzlich in den Tree gelegt werden und dann nachher auch im Binary-Paket landen oder wenn ich einen bmake-install mache, dementsprechend natürlich auch wohin gelegt werden. Ganz oft findet sich in dem Files-Ordner zum Beispiel irgendwelche RC-Start-Skripte, die vielleicht von den Leuten, die jetzt quasi so ein Paket, die Quellen bereitstellen, vielleicht gar nicht selber anbietet. In dem Fall findet sich jetzt hier drin auch so eine options.mk, das ist quasi diese Datei, wo ich Optionen setzen kann. Wie gesagt, am besten schauen wir uns nachher auch mal einfach an, wie so eine Datei aussieht. Die setzt dann dementsprechend ja, Compile-Parameter basierend auf dem, wie ich das Ganze natürlich dann auswähle. Wenn ich so einen bmake-install mache, werden ganz, ganz, ganz viele Schritte durchlaufen, oder ganz, ganz viele, naja, so ein paar Schritte halt durchlaufen, die dementsprechend wichtig sind. Logischerweise lade ich als erstes das Paket, den Source-Code runter, prüfe die Checksum, dann wird das Ganze entpackt, dann werden die Patches applied, die man hat, dann werden zusätzliche Tools kompiliert, die da eventuell benötigt werden, Wrapper-Variablen gesetzt, um den ja, richtigen C-Compiler zu finden, um das Ganze im eigenen Tree zum Beispiel auch abzulegen. Dann erfolgt das, ja, das Konfigur und das eigentliche Bauen des Pakets. Dann haben wir manche Pakete haben auch Tests, dementsprechend werden die dann ja, auch applied und durch, werden, laufen durch. Und dann bei einem Install ja, werden die Binaries da Sachen installiert. In dem Zuge wird aber quasi auch nochmal ein Target-Set erstellt mit den Binärdaten als Binary-Paket, sodass ich die dann auch dementsprechend nutzen kann. So, jetzt können wir uns ja mal schnell vielleicht einfach mal sowas ein bisschen anschauen. Jetzt muss ich mal gucken, ob das so einfach hier funktioniert. So. Mal gucken. Ha, wir haben eine Maus. So. Das kann sicher kein Mensch lesen, würde ich sagen. So vielleicht. Also wie man hier jetzt so ein bisschen auch schon sieht, ich habe das in meinem eigenen Pfad hier gelegt. Ich nenne jetzt quasi, also ich habe unterschiedliche Package Source Trees. Das ist jetzt der God Tree. Das ist quasi mein Haupttree, wo ich hauptsächlich mit arbeite. Und jetzt sind wir quasi in dem Source-Teil für Neomat. Und hier habe ich jetzt halt als Beispiel so ein Make-File. Da komme ich, glaube ich, nachher sogar auch nochmal in den Slides nochmal im Detail ein bisschen drauf. Und was quasi so ein paar Sachen sind, die da gesetzt werden müssen. Wir haben halt quasi einmal den Paketnamen, wir haben die Version, basierend dann darauf, wo er das natürlich runterlädt. In dem Fall ist es bei Neomat, kommt das Ganze über GitHub und ist dementsprechend ein GitHub-Tag. Und wir setzen einen Maintainer, sagen, wo ist die Homepage, damit man entsprechend diese Informationen natürlich auch auslesen kann. Sehr wichtig auch der Punkt mit den Lizenzen inzwischen, weil wir im Package Source natürlich auch die Möglichkeit haben, ja, Software abzulegen, die vielleicht sogar auch vorher schon binär ist. Und dementsprechend kann halt die Lizenz gesetzt werden. Ich kann Build Dependencies festlegen, gebe entsprechend an, eventuell welche Version ich davon haben will. Jetzt in dem Fall ist es quasi egal. Und wo das Ganze quasi im Package Source liegt. Es gibt zusätzlich zu Build Dependencies gibt es auch Dependencies. Das sind dann quasi auch Runtime Dependencies, die dann entsprechend da auch gehandelt werden. Dann muss ich eventuell eine Variable setzen, welche Tools dieses Paket benötigt, um überhaupt bauen zu können. Also ob jetzt da Perl zum Beispiel benötigt wird oder GMake. Habe dann hier entsprechend die Punkte für Konfigurationsoptionen und ein paar Pfade, die eventuell gesetzt werden müssen. Und habe hier das Beispiel habe ich mir vorher gar nicht angeschaut. Haben wir jetzt hier zum Beispiel auch die Unterscheidung für BSD, welche Sachen da für das Conf-Env gesetzt werden muss, damit Sendmail gefunden wird. Und hier include ich dann quasi die Options MK, die mir dann halt auch die Möglichkeit gibt, bestimmte Optionen zu setzen. So, das sind jetzt ein paar mehr. Aber man sieht halt dann schon, das sind dann quasi Optionen, da habe ich die Möglichkeit, die entsprechend zu setzen. Die setze ich dann entsprechend in meiner MK-Conf, so wie ich sie haben möchte. Ein paar sind auch schon vorausgewählt und ja, habe die dann einfach. Wir können jetzt mal so ein Make-Install machen. Er holt sich dann halt die Dependencies, baut die dementsprechend auch vorher durch. Das ist jetzt vorher schon passiert. Und dann wird das Ganze kompiliert und nachher dann installiert. Schauen wir mal, ob das jetzt relativ schnell ist oder nicht. Und basierend eben auf den Optionen werden dann eventuell andere Dependencies hinzugefügt. Ob es jetzt Build- oder Runtime-Dependencies sind. Und ja, wie gesagt, die Compile-Flex dann gesetzt. So. Ja, ist jetzt in dem Fall sogar schon installiert. Also er hat das Ganze jetzt kompiliert, hat, wie man sieht, dann ein Binary-Paket daraus gebaut und dann mit pkg-add versucht er das Binary-Paket dann nachher zu installieren. In dem Fall haben wir jetzt den Punkt, dass natürlich ich vorher oder dass ich halt Matt verwende und dementsprechend das vorher natürlich schon da war. Genau. So, jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwie wieder zurückkommen. So. Das, wie ich gerade auch schon gezeigt habe, mit Show Options habe ich die Möglichkeit, mir die Optionen anzeigen zu lassen. Natürlich haben wir durch die Makefile-Strukturen noch ein paar mehr Optionen, die wir Parameter, die wir verwenden können. BMake Package, um einen Binary Package zu erzeugen, clean, um das aktuelle Arbeitsverzeichnis zu löschen und damit ich es eventuell eben nochmal neu kompilieren kann, deinstall, um das Paket ja, zu deinstallieren, falls ich das direkt aus dem ja, Source-Tree raus machen möchte. Sonst gibt es auch pkg-remove und oder mit pkg-in kann ich natürlich auch ein Binary-Paket dementsprechend ja, deinstallieren. Es gibt einen Replace, das ersetzt quasi einmal das Paket durch eine neue Version. Also falls jetzt sich der Package-Source-Tree dementsprechend ändert und der aktualisiert wird, habe ich ja vielleicht irgendwann eine neue Neomat-Version und mache dann quasi einen Git-Pull oder CVS-Update und habe dann quasi die neuen Rezepte und kann dann einen bmake-replace machen, dann wird das neue Paket gebaut und quasi das alte ersetzt. Mit bmake-update werden auch zusätzlich quasi die Abhängigkeiten nochmal neu kompiliert und dann auch entsprechend das Paket ersetzt. Jetzt kommen wir schon in die Entwicklersicht des Ganzen, wie man quasi ja, daher dann auch selber ein eigenes Paket vielleicht bauen kann. Und da gehen wir dann auch nochmal ein bisschen im Detail vielleicht auf das Makefile so ein bisschen ein. Es gibt, wie gesagt, Package Source VIP. Das ist so ein Work-in-Progress Package Source Tree. Da braucht man auch kein CVS und vielleicht auch keine CVS-Kenntnisse, sondern Git-Kenntnisse. Da kann auch jeder mitmachen und jeder Schreibzugriff beantragen. Da schicke ich entsprechend einfach eine E-Mail, also die E-Mail-Adresse weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf, ist glaube ich vip@packagesource.org oder sowas. Kann man aber sonst auf packagesource.org vip auch nachlesen. Wenn ich dementsprechend Schreibrechte möchte, schreibe ich dahin, schicke meinen SSH-Key hin und wenn es geht, den Public und nicht den Private. Und dann kriege ich dementsprechend Zugriff und kann halt quasi auch schon selber an den Paketen arbeiten oder vielleicht auch welche verbessern, die man vielleicht dann auch schon selber haben möchte. Ja, ich glaube, ich habe das hier zum fünften Mal oder so. Wie gesagt, nochmal, das Makefile ist ganz wichtig, die Beschreibung ist ganz wichtig. Das plist-File und dist-info-File wird automatisch erzeugt, also da muss ich mich in der Regel eigentlich nicht drum kümmern. Ich habe eine bmake-print-plist, dann versucht das quasi die Binary-Dateien oder die Dateien, die quasi mit einem make-install in einem regulären make-Prozess dann quasi erstellt werden würden, zu erkennen, um das plist-File dann zu generieren. Und das dist-info-File wird eigentlich in der Regel auch automatisch generiert, indem ich quasi so ein Paket baue und einmal den Source-Code runterlade. Und dann schauen wir mal uns im Detail so ein Make-File an, weil das ein bisschen umfangreicher ist. Hier jetzt quasi LR-ZIP. Wie man vielleicht oben sieht, leider gibt es schon ganz lange keine neue LR-ZIP-Version. Das ist ein bisschen schade. Ich sage quasi, wie heißt das Ganze? Mit Versionsnummer hinten dran. Gegebenenfalls, also ich kann auch eine Variable setzen, die heißt Version, um quasi die Versionsnummer zu spezifizieren, falls es irgendwie bei manchen Paketnamen halt nicht ganz matcht, auch mit dem Unterladen aus der Master-Seite. Ich sage, in welche Kategorie das Ganze ist. Das entspricht dann in der Regel dem Ordner. Und wir haben das vorher auch schon gesehen, man kann natürlich auch GitHub verwenden und GitHub-Tags. Wenn es jetzt eine reguläre Seite ist, wo ich das Ganze runterladen kann, setze ich eben eine Master-Site und eventuell einen Extract-Suffix, wenn es BZIP2 ist oder irgendwas anderes Spezielles, damit das Ganze quasi dann halt auch erkannt werden kann, um den Quellcode dann runterzuladen. Ich setze den Maintainer, der kann Package Source User sein, falls man sich selber quasi eher nicht um das Paket mehr kümmern möchte. Setze die Homepage, damit die entsprechend nachher auch erkannt werden kann und man sich da auch weiter informieren kann. Setze ein kurzes Comment, das wird zum Beispiel mit pkg-in quasi in der Übersicht dargestellt. Setze die Lizenz und welche Languages quasi dort verwendet werden in dem Paket, ob es libtool nutzt oder nicht, das muss man nicht unbedingt setzen, das ist jetzt halt entsprechend bei LR-ZIP notwendig. Wie ich vorher schon gesagt habe, gibt es quasi Tools, die werden eventuell benötigt, um das Paket überhaupt bauen zu können. In dem Fall ist bei LR-ZIP ein paar Shell-Geschichten mit dabei oder ist ein Shell-Skript mit dabei, deswegen brauche ich für die Runtime auch die Bash. Ja, ist halt auch ein Bash-Skript und pkg-config und Pod2Man, um die Manpage zu generieren. Und das ist ein GNU-Configure benötigt. Und ja, dann. Und mehr brauche ich eigentlich erstmal so gar nicht. Das Package Source findet dann selber raus, wie es das eigentlich kompilieren muss und auch welche Dateien nachher enthalten sind. Jetzt gibt es noch so ein paar spezielle Sachen. Halt einen Override von einem In-File zum Beispiel, das ich mit angeben kann. Oder einen Replace Bash. Der Punkt ist jetzt zum Beispiel in dem LRZ-TAR, steht in dem Shebang vielleicht oben einfach bin bash oder sowas. Und dadurch, dass ich ja Package Source habe und die Möglichkeit habe, das in unterschiedliche Pfade zu installieren, muss ja der Shebang entsprechend angepasst werden, eigentlich zu dem Bash, das durch Package Source bereitgestellt wird. Und mit dem Replace Bash wird entsprechend der Shebang angepasst, dass er quasi mit Package Source matcht. Ganz unten habe ich Includes von sogenannten Build-Link-Dateien. Das sind quasi, wie wir vorher auch schon gesehen haben, ich kann Dependencies setzen. Das sind quasi Compile- und Runtime-Dependencies, die ich dort einfach setzen kann. In dem Build-Link-File werden dann die Links vorher entsprechend richtig für den Linker gesetzt, um nachher das LRZIP auch korrekt bauen zu können. Dann habe ich einen Description-File. Wie gesagt, das ist einfach meistens einfach die ersten paar Zeilen von der Webseite des Entwicklers, wo einfach kurz beschrieben wird, wie ist das Ganze, was ist das überhaupt? Und dann habe ich das plist-File, das wie gesagt zum Großteil eigentlich automatisch generiert wird. Ich sehe jetzt eben hier, welcher Verzeichnisbaum nachher theoretisch in meinem eigenen Tree nachher angelegt wird, welche Dateien wo abgelegt werden. Und das muss dementsprechend auch immer aktuell sein zu dem jeweiligen Quellpaket, sonst hätten wir dementsprechend natürlich auch Fehler. Das dist-info-File, wie schon gesagt, das beinhaltet die Hash-Summen, jetzt hier auch ein bisschen gekürzt von den vom Source-Paket selbst und auch von den Patches, die ich gegebenenfalls in meinem Tree selber schon abgelegt habe. Jetzt ist eigentlich so die Frage, wie fange ich überhaupt an? Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt irgendwie meine coole Demo-Software, wie kriege ich die jetzt überhaupt in Package Source einfach rein? Muss ich jetzt mir jetzt mein Makefile hier irgendwie komplett selber schreiben? Wie gehe ich hier am besten vor? Es gibt ein paar coole Tools, die da auch ein bisschen helfen, gerade wenn man nicht so genau weiß, wie man anfangen soll. Es gibt ein Tool, das heißt URL2PKG. Dem übergebe ich einfach eine URL des Sources meiner Software. In der Regel, oder wenn es schön ist, dann hat es vielleicht eine ganz gute Struktur. Der Dateiname passt schon, wie die Software entsprechend heißt. Und das X ist vielleicht die Versionsnummer sogar. Dann kann URL2PKG quasi schon mal so ein bisschen so ein Standard-Make-File erstellen für einen, das Dist-Info-File schon mal erstellen. Und man kann quasi schon mal irgendwie loslegen. Weil bei mancher Software der große Vorteil ist, dass man vielleicht im Package Source gar nicht so viel anpassen muss. Ich muss vielleicht gar keine Patches schreiben, ich muss nicht irgendwie noch ein paar Install-Routinen überschreiben, sondern kann das dann einfach vielleicht sogar so direkt nutzen. Das zweite Tool ist pkglint. Das prüft quasi das Make-File und das Dist-Info-File und auch alle anderen Dateien und die Patches, die ich quasi in meinem eigenen Tree habe und bietet mir die Möglichkeit quasi Fehler anzuzeigen, Warnungen, Sachen, die halt quasi nicht ganz passen. In dem Fall jetzt zum Beispiel, dass es keine Lizenzdatei gibt oder dass die Lizenz nicht definiert ist in dem File, dass vielleicht ein Worksource falsch oder redundant gesetzt ist. Teilweise bietet das sogar die Möglichkeit eben mit FS sogar, dass es automatisch fixt, was halt relativ schön ist, so dass man da eigentlich nicht so gar nicht so viel tun muss mit viel Glück. So, dann können wir eigentlich noch mal kurz vielleicht noch mal so ein bisschen versuchen, noch mal eine Demo zu machen mit dem Ganzen. Ja, da sind wir ja auch schon wieder. Hier will ich selber ein bisschen drehen, damit ich es selber lesen kann. So, ups, wo sind wir denn? Ja, genau. Also wir haben jetzt hier, also ich bin jetzt hier auch wieder in meinem Package Source Tree, bin jetzt in dem WIP-Ordner, weil ja, da ist so Work in Progress immer ganz gut. Wir müssen jetzt ja auch nicht unbedingt was committen, aber anyway. So, in dem Fall gehe ich zum Beispiel her, sage, ich habe hier mein URL to PKG, ich habe hier mein Beispielprogramm, das hat eine tolle Versionsnummer. Und da mache ich dann einfach mal, ha, das hat wohl schon mal jemand gemacht. Das ist natürlich dann ungünstig. So, haben wir das Glück gehabt, XXX gab es noch nicht. Genau, das lädt es halt entsprechend runter, setzt die Checksum schon mal in den Dist-Info-File, entpackt mir das Ganze schon. Und ja, erinnert mich dann auch gleich mal, dass ich doch mal PKG-Lint ausprobieren muss und natürlich, wo auch entsprechend die Doku dann ist, wie ich dann weiter vorgehen kann. Wir haben jetzt, hupsala, wenn wir jetzt natürlich hier in ein Example gehen, so, wurden jetzt dementsprechend die Dateien auch schon angelegt. Da steht jetzt natürlich noch nicht so viel drin. Aber mein Makefile habe ich schon mal mit dem Dist-Namen. Mit der Master-Site, die Kategorie wurde jetzt noch nicht gesetzt, die eigentliche Homepage und so ein paar Sachen, ja, die es jetzt halt einfach da schon mal so gibt. Also PKG-Lint würde jetzt natürlich gleich mal rummeckern. Wir können jetzt ja einfach mal probieren, ob wir das kompiliert bekommen. Tja, doof. Scheint wohl nicht so ganz zu funktionieren. Irgendwer hat wohl sein Beispiel nicht so gut geschrieben, dass das jetzt einfach so direkt funktioniert. Und jetzt ist halt quasi genau das Problem. Wo fange ich jetzt an? Wo gehe ich jetzt hin? Es hat jetzt einfach so direkt erstmal nicht funktioniert. Entsprechend habe ich einen, wenn wir dann jetzt hier finden, so Work, haben wir den vielleicht sogar offen? Ja, natürlich nicht. Habe ich einen Workdir, wo quasi der Source-Code entpackt ist. Und dementsprechend muss ich mir natürlich vorher irgendwie auch das mal anschauen, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Wir haben hier ein Configure-Skript, das hat das sogar auch schon selber vorher erkannt, deswegen hat es quasi einen, ja, gesagt, hier, use Configure. Ja, da hat sich jemand nicht so viel Mühe gegeben, dieses Configure-Skript zu bauen, hat aber eins reingelegt, ist natürlich echt doof. Habe ich auch, also wie gesagt, so Software haben wir ganz viel, wo halt jemand, ein paar Sachen sind schon angefangen oder jemand hat halt mal irgendwas gemacht und eigentlich will man die Software eigentlich einfach nutzen. So wie es aussieht, hat es ja auch kompiliert. Es gibt ja jetzt ja hier quasi so ein Example. Aber irgendwie ist halt das Makefile scheiße oder das Configure-Skript funktioniert einfach nicht. Oder es gibt halt so ein paar andere Probleme. Und wenn wir uns jetzt halt dieses Makefile zum Beispiel auch mal anschauen, bei der Install-Routine würde der jetzt quasi einfach in User-Bin das Example hinlegen und das kann natürlich in unserem Package-Source-Tree so natürlich nicht funktionieren, gerade wenn wir im privileged, unprivileged Modus irgendwie sind. Dementsprechend muss ich mir da irgendwas überlegen, wie ich das jetzt löse. In dem Fall haben wir jetzt auch ein paar mehr Möglichkeiten. Wir können einen Patch schreiben, um das Makefile anzupassen. Und dementsprechend dann die Variable, die durchgeben für den Präfix. Oder man baut sich halt nochmal doch ein anderes Configure-Skript oder man überschreibt die Do-Install-Methode in dem Package-Source-Make-File, so dass ich sage, okay, ein Make-Install soll halt gar nicht ausgeführt werden, sondern das Package-Source-Make-File kümmert sich darum, dass das Example halt dann dahin kopiert wird, wo ich es halt auch entsprechend haben will. So, wenn wir jetzt dann mal wieder zurückgehen, müssen wir mal schnell gucken. Hat hier schon was angefangen? Vielleicht hatte ich ja, oh, da hat sogar schon jemand so einen Patch geschrieben. Genau, also dementsprechend hier habe ich dann einen Patch, den ich dann nutzen kann. Und vielleicht wäre es ja ganz schlau, einen Präfix zu setzen, damit das nachher eben ja, mit Package Source nachher auch funktioniert. Wenn ich jetzt so einen Patch habe, dann habe ich in der Regel, so, wieder zurück, nee, oder auch nicht. So, wir können jetzt hier einfach mal schnell diesen. Ich habe dann einen Patches-Ordner, wo ein Patch drinne liegt. Haben wir ja gerade eben auch schon gesehen. Und das BMake würde jetzt auf jeden Fall erstmal nicht durchlaufen, weil irgendwie, naja, in dem Dist-Info-File fehlt jetzt ja irgendwie diese Patch-Summe. Und dementsprechend muss ich dann, also das ist auch alles aufgeschrieben. Ich denke mir die ganzen Befehle jetzt auch nicht mal schnell so aus. Und irgendwann kommt man da vielleicht auch rein, dass man sich die ganzen Sachen auch merken kann. Es gibt einen BMake MPS, Make Patch Sums. Und dann wird quasi die Summe, die Checksumme für den Patch auch erstellt und den Dist-Info-File dann auch natürlich gepackt. So, jetzt können wir einen Clean machen und dann nochmal einen BMake. Jetzt baut das dementsprechend auch durch und setzt das Example dann eventuell auch richtig. Jetzt wenn wir jetzt so ein BMake Install machen, ist es dann dementsprechend auch installiert, weil der Präfix entsprechend gesetzt wird und durch Package Source dann entsprechend auch durchgereicht wird. Und ja, wie gesagt, in Package Source habe ich sehr, sehr, sehr viele Patches. Sei es wegen, weil ich unterschiedliche Architekturen unterstützen muss oder weil ich weil einfach doch viel Software doch dann mehr kaputt ist, als man vielleicht so denkt, damit das Ganze ja wirklich so dynamisch verwendet werden kann, dass ich einen eigenen Tree haben kann und das selber auch verwenden kann. Jetzt noch so ein bisschen, warum nutze ich Package Source? Also ich finde, wie gesagt, den Riesenvorteil, dass ich eine Paketverwaltung auf unterschiedlichsten Systemen verwenden kann. Ich kann Package Source auf meinem Mac verwenden, ich kann Package Source auf meinen Illumos-Servern verwenden, ich kann Package Source unter Linux verwenden, unter NetBSD. Habe überall quasi den gleichen Tree, weiß, welche Pakete da sind. Gut, mein Vorteil ist noch, ich kann auch noch committen. Dementsprechend kann man da natürlich auch noch dann gleich was ändern, wenn es nicht passt. Ich finde die einfache Struktur mit Makefiles super. Ich finde Makefiles toll. Das finden vielleicht andere nicht so toll, aber ich finde es relativ toll. Bietet viele Möglichkeiten dadurch. Ich habe die Möglichkeit, Binärpakete zu bauen, die eventuell zu verteilen. Es gibt im Package Source natürlich die Möglichkeit, sogenannte Bulk-Builds auch zu machen, das heißt von dem kompletten Tree alles bauen zu lassen und kann dann natürlich meine Binary-Pakete auch verteilen. Für mich ist natürlich eben ein Vorteil, dass es der native Paketverwaltung für NetBSD ist, wo ich ein bisschen was mache und SmartOS. Aber ich habe damals, ist jetzt sicher auch schon wieder ewig her, wo das Homebrew aufkam, also davor gab es noch Mac-Ports, das hatte ich viel verwendet, aber als Homebrew aufkam, fand ich, für mich gefühlt, war Homebrew dann doch sehr viel Gefrickel mit den Shell-Skripten, was die dann noch haben oder mit den, man merkt halt, dass dort halt nur alles auf Mac angepasst ist und halt nicht über den Tellerrand groß hinausgeblickt wird, sondern es wird halt einfach da drin rumgepatcht. So dass es halt einfach erstmal läuft. So war zumindest damals mein Eindruck. Das kann sich inzwischen auch schon wieder natürlich geändert haben. Also ich mache jetzt ja auch schon ein paar Jahre Package Source. Sonst finde ich die offene Community relativ cool. Man denkt jetzt vielleicht, ja gut, diese NetBSD-Leute, das ist vielleicht alles nicht so einfach oder so. Aber gerade der Package Source Channel in, das wollte ich schon Freenode sagen, in LibreChat, da sind viele Leute da, die helfen gerne, wenn man selber sagt, man möchte irgendwo anfangen, ist wie gesagt, der erste Vorteil ist Package Source VIP. Und falls man dann irgendwelche Sachen quasi contributed haben möchte, dass die in den normalen Tree übernommen werden, schickt man einfach eine Mail an die Mailingliste oder fragt mal im IRC nach. Und da gibt es eigentlich in der Regel immer jemand, der sagt, ja, ich schaue mir das mal an und passt das oder passt das nicht, wir können das übernehmen oder nicht. Wenn man sagt, man möchte irgendwann ja wirklich richtig Committer werden und in den normalen Tree, man kriegt zwei Leute für sich selber abgestellt, die einem wirklich gerade in der Anfangszeit viel helfen, für Fragen da sind, die einen da dementsprechend ja, gut supporten und gut unterstützen. Genau, sonst gibt es ganz viele Infos halt natürlich noch auf der PackageSource.org-Webseite. Mailinglisten gibt es natürlich. Und da PackageSource.se gibt es quasi noch eine Webseite, die so eine Übersicht hat über alle Pakete, die quasi im Package Source Tree sind. Man kann da wieder, genau, die gibt es wieder. Leider haben die Kollegen, die die Webseite jetzt schon über 10 Jahre betrieben haben, dann sich dazu entschieden, die quasi erstmal nicht weiter zu betreiben, weil es sehr viel Aufwand ist und sie selber gar kein NetBeast mehr machen. Aber zum Glück gibt es jetzt die Seite wieder. Dort kann man ja nach Paketen suchen, man kriegt quasi dort ja die Description angezeigt, sieht die Commits für das Paket in einer relativ ja, einfachen Übersicht. Das ist eigentlich schon relativ hilfreich. Genau, ja, und so kommen wir auch schon zum Ende sozusagen, ob irgendwelche Fragen sind. Wir haben noch knappe 10 Minuten Zeit. Sonst, ja, wie gesagt, wenn irgendwelche Magic-Spezialfragen sind und wir irgendwas Specialiges bauen wollen, dann kommt am Illumus-Stand vorbei, da finden wir sicher die Möglichkeit. Ja. Ich glaube, da können wir alle durchreichen.
Kennst du die wundervolle Seite Repology?
Ja.
Da habe ich gerade geschaut und es gibt tatsächlich ein LR-Zip-Update, was man einspielen könnte.
Ja, okay. Ja, dann muss ich wohl als Maintainer nachher gleich mal was arbeiten, so wie es aussieht.
Wo gerade hier du so traurig darüber warst, dass es
keine Updates gibt. Stimmt. Aber ich habe ja auch echt lange schon nicht mehr geschaut. Das war sicher jetzt auch schon wieder ein Jahr her, wo ich mal geschaut hatte. Und weil wir das Problem haben in LR-Zip zum Beispiel, es gibt relativ viel Sicherheitslücken beim Entpacken von bestimmten Files. Und da war eh schon die Frage, ob das überhaupt halt noch irgendwie weiter betrieben wird.
Genau, das ist auch ein gutes Thema, weil das wollte ich mal fragen. Wir haben ich arbeite viel mit an dem FreeBSD Ports Projekt, was sehr ähnlich ist zu Package Source.
Ja.
Und wir haben so einen Mechanismus, wir haben eine Vulnerability Database für Sicherheitslücken. Das heißt, immer wenn ein Paket wegen einer Sicherheitslücke aktualisiert wird, wird ein Eintrag in die Sicherheitsdatenbank gemacht und dann kriegen die Leute das mit einem bestimmten Audit-Befehl auch mit und
genau.
Sind dann etwas motivierter, vielleicht das Update einzuspielen. Habt ihr sowas auch?
Ja, sowas haben wir auch. Wir haben quasi auch einen Vulnerability-File, ist das quasi. Das kann ich mit pkg-admin-fetch-vulnerabilities oder sowas runterladen. Wird auch standardmäßig quasi, wenn ich jetzt irgendwie was mit pkg-add oder mit pkg installiere, auch gesagt, wenn das File nicht da ist oder nicht aktuell. Und habe quasi auch da die Möglichkeit, quasi einen Audit zu machen und habe dann eine Liste an Paketen, die eventuell vulnerable sind, die ich installiert habe. Das File selber ist so ein bisschen aufgebaut, also ich habe vorne den Paketnamen und dann danach größer, kleiner, gleich, Versionsnummer, was vulnerable ist und dann quasi nochmal einen Link zu der NIST-Datenbank. Genau. Mhm,
mh. Ja, vielen Dank dann.
Ja, gerne. Ja, ihr könnt gleich wieder reden.
Was ist das Minimum an Paketen, die man braucht, um Package Source zu nutzen? Also wenn ich eine eigene Distro mache, was ist das Minimum, was ich brauche?
Na, du brauchst halt das Bootstrap-Kit. Also du musst einmal quasi bootstrappen. Da hast du die Möglichkeit, quasi auch einen Compiler zu bootstrappen von einem anderen Compiler, falls du den natürlich mit dazu haben möchtest. Wie viele Pakete, müssten wir jetzt mal zusammen nochmal nachschauen, wie viele es nachher wirklich sind. Man kann es schon sehr, sehr weit runterspecken. Es gibt quasi von den Binary-Paketen, die aktuell angeboten werden, gerade von MNX, die haben die regulären Pakete, die quasi alle den kompletten Package-Source-Tree umfassen und einen Tools-Binary-Set, das quasi auch dann unter Op-Tools abgelegt wird, das quasi versucht, so minimal wie möglich zu sein, wo dann quasi nur so ein paar Admin-Pakete dabei sind. Und dementsprechend ist auch quasi, da hast du vielleicht auch gar kein Python oder sonst irgendwas standardmäßig mit dabei, weil die halt einfach sagen, das ist so ein Admin-Ding, das hat so ein paar Tools und das war's nachher. Also man kann das schon sehr, sehr weit runter strippen, wenn man das natürlich möchte. Aber nachher ist, denke ich mal, auch wenn du jetzt eine Distribution machen würdest, ist ja dein Ziel nachher auch quasi viele Binary-Pakete nachher vielleicht auch bereitzustellen. Außer es ist vielleicht so eine Internet-of-Things-Geschichte vielleicht nicht.
Ich würde eine Source-Distro lieber machen und das Minimum an Paketen bereitstellen, um dann Package-Source zu nutzen.
Ach so, was du quasi vorher brauchst. Also vorher brauchst du eigentlich nur einen Compiler. Du brauchst AWK, glaube ich. Genau. Und das war es, glaube ich, auch schon im Großen. Seed brauchst du noch, genau.
Okay, danke.
So, das war eigentlich alles. Hat sonst noch jemand Fragen? So wie es aussieht, nicht. Dann vielen, vielen Dank.
Okay, dann auch danke sehr.
Dankeschön.